in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 4. Februar 2016. Produziert bei Radio Dreieckland unter 2,3 MHz. Zusammengestellt durch Konrad. Drei Nachrichten, zwei Beiträge. ENSI. Das Eidgenössische Sicherheitsinspektorat versucht über Richtlinien die Sicherheitsbestimmungen bei AKWs zu lockern. AfD flüchtlingsfeindlich, antifeministisch und doch attraktiv für konservative Spätaussiedler. Zu den Nachrichten. Villingen, Schwenningen. Unbekannte haben am Freitag, 29. Januar, eine scharfe Handgranate auf das Gelände des Flüchtlingsheims in Villingen-Schwenningen geworfen. Daraufhin kam es am Samstag zu spontanen Demonstrationen und Kundgebungen. Nach Auskunft der Polizei nahmen unter anderem in der Innenstadt auf dem Marktplatz 230 Menschen daran teil. Ein Drittel gehörte dem rechtsextremen Spektrum an und doppelt so viele, rund 150 Menschen, dem offenen antifaschistischen Treffen UAT Villingen-Schwenningen sowie Flüchtlingen. Es kam zu einem Gerangel zwischen rechten und linken Gruppen, das sich aber wieder auflöste. Bezüglich der Handgranate ermittelt inzwischen eine Sonderkommission Container mit 70 Beamten. Auf der spontanen Kundgebung am Samstag, 30. Januar, zu der das örtliche offene antifaschistische Treffen Villingen-Schwenningen, das Bündnis Villingen-Schwenningen ist Bund und die Partei Die Linken aufgerufen hatten, sprach der fast 100-jährige Stuttgarter Publizist Theodor Bergmann. Bergmann forderte die Zivilgesellschaft auf, nicht auf den Staat zu warten, um sich gegen die zu stellen, die Hass säen. Die Veranstalter warnten davor, dass rechte Hetze immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt. In Villingen-Schwenningen wird der NPD-Funktionär Jürgen Schützinger seit rund 30 Jahren in das kommunale Parlament gewählt. Der Wurf der Handgranate steht in zeitlichem Zusammenhang mit der Festnahme des Neonazis Ralf Thomas K. aus dem Raum Villingen-Schwenningen, anfangs der Woche. K. wird vorgeworfen, als Administrator bei neonazistischen Internetplattform Alter Media tätig zu sein. Als Reaktion auf die Festnahme haben 17 Personen aus dem rechtsradikalen Lager am selben Tag eine halbstündige Kundgebung auf dem Marktplatz in Villingen abgehalten. Einige Tage später ereignet sich der Anschlag auf die Flüchtlingsunterkunft. Eine große Bündnisdemonstration ist für den Samstag, 6. Februar, in Villingen ab 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz angekündigt. Erneuter Fessenheim-Störfall. Am Donnerstag, 4. Februar 2016, hat es einen erneuten Störfall im ältesten Atomkraftwerk Frankreichs in Fessenheim, nähe Freiburg, gegeben. Die Nachrichtenagentur Reuters spricht von Rauch, die Feuerwehr war ausgerückt und die Betreiber und die Präfektur beruhigen. Das Monopol zur Auswertung und Bewertung solcher Störfälle liegt zuerst immer beim Betreiber EDF. In der Vergangenheit wurde von der EDF Unfälle immer wieder heruntergespielt. Ein kleiner Störfall, wie ihn die Medien jetzt aktuell melden, wäre isoliert betrachtet nicht unbedingt ein großes Problem. Das Problem im ältesten Atomkraftwerk Frankreichs ist nach Ansicht von BUND-Geschäftsführer Axel Mayer die Häufung extrem vieler, kleiner und großer Vorfälle und Unregelmäßigkeiten. Dies spricht für eine schlechte Sicherheitskultur im Atomkraftwerk und eine schlechte Sicherheitskultur ist immer auch eine Gefahr für die Menschen. Alternde, laufzeitverlängerte AKWs, in Fessenheim stehen die ältesten Reaktoren dieses Typs in Frankreich, die 1977 und 1978 in Betrieb genommen wurden, mit verspröteten Reaktordruckgefäßen vergrößern die Unfallgefahr. Dazu kommt die Erdbebengefahr im Rheingraben. Die Unfälle von Tschernobyl und Fukushima werden sich genau so nicht wiederholen. Die nächste Katastrophe, ob in Ost- oder Westeuropa oder eben in Fessenheim, wird neue, nicht vorhersehbare und nicht planbare Ereignisabläufe bringen. Überall, wo Menschen arbeiten, gab und gibt es Fehler. Die Atomtechnologie verträgt keine Fehler, insbesondere nicht in einem altersschwachen AKW. Echte Sicherheit gibt es erst, wenn der französische Präsident François Hollande seine Versprechen umsetzt und das altersschwache AKW Fessenheim schnellstmöglich abstellt, so BUND-Geschäftsführer Axel Mayer. Um den politischen Druck aufrechtzuerhalten, wird es am Oberrhein zum Tschernobyl-Jahrestag am 24. April 2016 wieder Brückenprotestaktionen geben. Deutsche Umwelthilfe gibt weitere Fakten zu den hohen Stickoxidwerten der gemessenen Mercedes C-Klasse bekannt. Die Stuttgarter Daimler AG hat sich am Dienstag, 2. Februar 2016, gegenüber den Mitarbeitern zu den Vorwürfen der deutschen Umwelthilfe geäußert. Die deutsche Umwelthilfe wies in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass die Abgasreinigung bei einer Mercedes C-Klasse 220 CDI BlueTEC bei niedrigeren Temperaturen nicht funktioniere. Sie bezieht sich dabei auf den Bericht des niederländischen Prüfinstitutes TNO, das die hohen Überschreitungen der Stickoxide-Emissionen bei diesem Fahrzeug gemessen hat. Bei Außentemperaturen zwischen 7 und 10 Grad lagen diese um das bis zu Zehnfache über dem geltenden Grenzwert. Für Temperaturen in der kalten Jahreszeit räumt Daimler im firmeninternen Intranet ein: Es finden Anpassungen an die jeweiligen Betriebsbedingungen statt, die den Wirkungsgrad beeinflussen. Damit gibt Daimler vollumfänglich zu, eine Abschaltungseinrichtung zu verwenden. Das durch das niederländische Prüfungsinstitut TNO geprüfte Fahrzeug hat, wie die Abgastests auf der Prüfrolle zeigen, eine funktionierende SCR-Emissionsminderungsanlage, die sowohl beim Zulassungstest sowie bei allen anderen Labortests im Geschwindigkeitsbereich zwischen 0 und 150 km die Euro 6 Stickoxid-Grenzwerte deutlich unterschreitet. Bei allen Straßenmessungen hingegen überschreitet der Mercedes den Stickoxid-Grenzwert um das bis zu 28-fache. Die von Daimler eingeräumten Verringerungen der Wirksamkeit der Emissionskontrollsysteme zeigen sich beim Vergleich der durch TNO gemessenen Stickoxidemissionen vor und nach dem CSR-Cut. Die Wirksamkeit des Emissionsminderungssystems wird laut TNO um bis zu 90% reduziert. AfD, flüchtlingsfeindliche, antifeministische Partei, die auch konservative SpätaussiedlerInnen anspricht. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg naht und nicht zuletzt durch die Ereignisse in Köln hat die AfD enormen Auftrieb. Bei 10% sehen Umfragen sie. Über die Gefahr, die von der Partei ausgeht, sprach Radi Dreieckland mit Lugius Teitelbaum, Historiker und freier Publizist, der sich insbesondere der extremen Rechten widmet.
Ich bin kein Brandstifter, so der baden-württembergische AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen. Stimmt das?
Ja, vielleicht. Aber er arbeitet mit solchen zusammen und er ist in der rechtspopulistischen Partei. Von Jörg Meuthen sind jetzt keine harten Zitate bekannt, aber er steht natürlich als Vorsitzender des Landesverbandes und als Vizevorsitzender der Bundespartei auch für das Programm der AfD, sowohl bundes- als auch landesweit. Das mag sein, dass es so eine Art rechtskonservatives Feigenblatt der rechtspopulistischen oder einer rechtspopulistischen Partei ist. Das ändert aber nichts, dass er damit, auch wenn er das selbst jetzt in Zitaten nicht so rüberbringt, auch mit für das Programm der AfD steht. Von daher finde ich es relativ irrelevant, ob er jetzt sozusagen sich auf Vortragsveranstaltungen nochmal härter äußert oder weniger hart. Er ist einfach ein Teil von der rechtspopulistischen Partei.
Bei ihm lassen sich jetzt wohl wahrscheinlich keine ganz direkten Nazi-Kontakte nachweisen. Bei Björn Höcke zum Beispiel, da liegt das ja wohl auf der Hand, dass es da Nazi-Kontakte gibt. Wie sieht das in Baden-Württemberg zwischen AfD und Nazi-Szene aus?
Ja, ist ein bisschen die Frage, was halt Nazi ist. Also jetzt Nazi im Sinne von Anhänger von Nationalsozialismus. Da gibt's nicht so viel, aber zur organisierten extremen Rechten, also seien es die Republikaner oder so Kleinstparteien, die zwischenzeitlich existiert haben, wie die Freiheit, sei es das deutschnationale Milieu der Verbindungsstudenten, vor allen Dingen von den Burschenschaften, Da gibt's Kontakte, da gibt's personelle Übereinstimmungen. Also ein Teil von den Leuten, die entweder für die AfD kandidieren oder als Funktionäre und Funktionärinnen auftreten, die haben halt einfach schon ein politisches Vorleben gehabt.
Diese Kontakte, die ließen sich wahrscheinlich in der Vergangenheit aber auch zur CDU finden, oder?
Genau, ja. Also es gibt, die AfD ist sozusagen ein Sammelbecken, wo sich verschiedene Gruppen sammeln und zusammenfinden. Und man muss allerdings sagen, weil da halt häufig darauf verwiesen wird, ja, wir haben auch Leute von der FDP, wir haben auch Leute von der CDU, dann muss man halt nochmal genauer hinschauen, was waren das für Leute und vor allen Dingen, was haben die dort auch für Positionen vertreten. Also das sind halt vor allen Dingen von der FDP die Nationalliberalen und von der CDU die Rechtskonservativen oder Nationalkonservativen vom sogenannten Stahlhelmflügel. Ich bin auch ein großer Fan von quasi Inhalte betrachten. Also was haben Leute gesagt, was werden für Inhalte vertreten, also in der offiziellen politischen Agenda. Und da sieht man halt, dass das halt Leute sind, die sind schon vorher auffällig geworden durch Sprüche, durch Mitgliedschaften etc., selbst wenn sie auch gleichzeitig noch CDU- oder FDP-Mitglieder waren.
Wie würdest du die inhaltliche Ausrichtung der AfD in Baden-Württemberg zusammenfassen?
Also ich habe das Programm jetzt für die Landtagswahl gelesen. Es ist auf jeden Fall eine rechtspopulistische Partei, die auch versucht, quasi auf den Rücken von Minderheiten Politik zu machen. Vielleicht als Spezifikum für Baden-Württemberg ist, dass tatsächlich das Thema nicht nur Flüchtlinge ist, sondern dass hier natürlich auch sehr stark auf die öffentliche Diskussion über den Bildungsplanentwurf oder Bildungsplan eingegangen wird. Stichwort wäre Demo für alle, die Ablehnung von dem Bildungsplan in Baden-Württemberg, der ja zumindest in der früheren Version auch diese Akzeptanz sexueller Vielfalt mit enthalten hat. Und das ist was, wo halt die AfD von Anfang an quasi versucht hat, sich als Vertreter von den Gegnern und Gegnerinnen zu inszenieren. Auch nicht ganz so abwegig, weil hinter den Demonstrationen für alle in Stuttgart war es ja auch so, da steckt ja auch lange Zeit die Europaabgeordnete der AfD, also Beatrice von Storch. Das hat die irgendwann auch mal tatsächlich einfach so eingestanden sozusagen. Also es ist eine rechtspopulistische Partei, das spiegelt sich auch im Programm wieder. Es geht gegen Flüchtlinge, mehr Sicherheit und Ordnung, Law and Order werden ein weiterer Punkt. Es geht gegen den Bildungsplan und quasi dann auch noch gegen was sie als Gender bezeichnen, wo ich sagen würde, ich habe einen anderen Begriff von diesem Wort, aber das ist halt quasi eine Art von Antifeminismus. Also die AfD, das wird manchmal ein bisschen auch vergessen, ist auch die parlamentarische Vertretung des Antifeminismus in Deutschland.
Ich hatte es eingangs gesagt, rund 10% prognostizieren Umfragen der AfD. Das wäre ja in etwa das Wählerinnenpotenzial, das die Republikaner in Baden-Württemberg in den 90er Jahren abgerufen haben. Sind es etwa die gleichen Menschen, die früher Republikaner gewählt haben, die jetzt die AfD wählen?
Ich habe keine empirischen Studien betrieben, ich glaube es aber nur zum Teil. Also es sind sicherlich alte Republikaner, Wählerinnen und Wähler, die halt jetzt die AfD wählen, vielleicht nachdem sie lange Zeit nichts gewählt haben oder weiter rechts davon. Aber also von der Demografie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren die Republikaner, Wähler und Wählerinnen auch eher ältere Männer. Das war halt vor 25 Jahren oder sagen wir mal 15 Jahren. Ich weiß, also da müsste auch ein Teil sozusagen ein Stück weit auch in Anführungsstrichen weggestorben sein. Deswegen glaube ich, dass auch neue Wähler- und Wählerinnen-Schichten erschlossen worden sind. Und um einfach mal ein Beispiel zu machen, was eine neue Wählerschicht für die AfD ist, wie auf die die Republikaner meines Wissens zumindest nicht so zugreifen konnten, das ist tatsächlich ein Bevölkerungsteil mit Migrationshintergrund, um den wird sich zumindest bemüht. Und es gibt wohl auch Anzeichen darauf, dass es eine Resonanz gibt. Das sind Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen mit konservativen Einstellungen. Also es gab zum Beispiel seltsames Ausschlagen, nämlich nach oben bei den Wahlergebnissen für die AfD in Pforzheim. Die hatten dann plötzlich knapp 20%. Das war tatsächlich sogar bundesweit, war das halt Spitze. Ich glaube auch bei der Europawahl, aber dann auch bei den Regionalwahlen. Und da war es halt so, wenn man genauer hingeschaut hat, dass es wohl auch, nicht nur, aber auch damit zu erklären ist, dass gerade diese Wählergruppe da erfolgreich sozusagen angesprochen worden ist.
Heißt jetzt, die Leute, die jetzt kürzlich demonstriert haben, wegen der vermeintlichen Vergewaltigung einer Russlanddeutschen durch Flüchtlinge in Berlin?
Genau, also das einfach um es praktisch auch nochmal zu zeigen, der Bundesvorsitzende der jungen Alternative, also der Nachwuchsgruppe, der heißt Markus Frohnmeier, ein Student aus Tübingen. Und der hat in Villingen-Schwenningen, wo er auch kandidiert in dem Kreis für die AfD bei der kommenden Landtagswahl, also da war der einer der Redner auf einer von diesen Versammlungen. Also der bemüht sich aktiv darum, der hat auch eine eigene Homepage, da gibt es jetzt inzwischen Beiträge, die sind auf Russisch und auch auf Serbisch. Also er versucht auch bei serbisch-orthodoxen Leuten in Baden-Württemberg zu landen und der bemüht sich halt aktiv um diese Bevölkerungsgruppen.
Die Republikaner, die angesprochenen, kamen zweimal in den Landtag in Baden-Württemberg. Wird auch die AfD in Baden-Württemberg wieder verschwinden?
Ich kann nicht in Kristallkugeln sehen. Ich weiß es nicht. Es ist sicherlich, also es ist abhängig natürlich von dem gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck, wie stark der bestehen bleibt. Es ist ja auch sowieso auffällig, dass im Gegensatz zu den Nachbarländern von Deutschland sich in Deutschland bisher keine rechtspopulistische oder extrem rechte Partei dauerhaft etablieren konnte. Also dauerhaft im Sinne von, dass sie halt quasi halt bundesweit, also in den Bundestag gekommen ist, mehrfach oder mehrfach in Landesparlamente. Das liegt halt ein bisschen daran, was halt passiert, wenn die reinkommen. Ich glaube nicht, dass dann sich noch viel ändert, dass die AfD in den Landtag einzieht. Was dann passiert, also werden die sich zerstreiten, wie meinetwegen die DVU in Sachsen-Anhalt, die relativ schnell zerfallen ist, 1998, nachdem sie reingekommen ist. Oder ist es so, dass sie halt sich nicht zerstreiten und sogar noch professionalisieren und dann auch die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen im Landtag, also halt nutzen und dann meinetwegen, wie das die AfD gerade in Sachsen macht, überall Bürgerbüros eröffnen etc.
Du hast die örtlichen Aktivitäten in Villingen-Schwenningen angesprochen, der AfD. Jetzt ganz aktuell kommt rein die Meldung, dass es in Villingen-Schwenningen einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft gegeben hat mit einer Handgranate. Schafft das Engagement der AfD ein Klima, wo solche Anschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte für junge Leute scheinbar legitim werden?
Die AfD ist auf jeden Fall ein Verstärker von Hetze. Das muss natürlich dann nicht in Gewalttaten ausarten sozusagen, aber die AfD ist ein Teil des Problems und nicht der Lösung, weil sie inszenieren sich ja häufiger so, ja, wir sind ja dann ein Repräsentant dieses Bevölkerungsteils mit, also sie würden sagen, halt patriotischen Einstellungen oder einwanderungskritisch. Ich würde halt sagen, so die Partei ist dann die Vertreterin des Bevölkerungsteils mit rassistischen und nationalistischen Einstellungen oder ultranationalistischen und ultrarassistischen Einstellungen. Und sie sind aber nicht nur einfach Vertreter, sie werden dann nicht sozusagen bloß irgendwo gewählt, sondern sie tun das natürlich halt noch zuspitzen. Ihre Herbstoffensive im letzten Jahr, die ging ja explizit gegen Flüchtlinge. Und da haben sie dann halt durch Veranstaltungen, also zum Beispiel auch Demonstrationen in Baden-Württemberg, hat keine stattgefunden. Aber da hat sich halt gezeigt, dass die AfD tatsächlich auch nicht nur eine Wahlpartei ist, sondern halt auch sozusagen Straßenpolitik machen kann, tatsächlich so eine Art kleine Bewegung ist oder vielleicht auch größere Bewegung und die auch so eine Art von Demonstrationen wie Pegida einfach machen können. Also in Thüringen zum Beispiel hat ja, also ist Pegida nicht mehr so wichtig oder die jeweiligen GIDA-Ableger, sondern da ist halt einfach die AfD der Player, die genau dasselbe in Erfurt macht, wie halt Pegida in Dresden.
Droht also mit dem Erstarken der AfD auch ein Erstarken der dezidierten Nazi-Szene in Baden-Württemberg?
Schwierig. Es gibt auf jeden Fall diese Beispiele, dass im Schatten von einer erfolgreichen rechtspopulistischen Partei auch die neonazistische Szene oder auch teilweise neonazistische Parteien groß geworden sind. Also das ist jetzt zum Beispiel in Griechenland passiert, dass Gordon Dorn nicht einfach so entstanden, sondern es gab vorher Wahlerfolge von einer anderen nicht neonazistischen, aber rechtspopulistischen Partei. Und dann irgendwann haben dann halt sozusagen die Menschen halt das härtere Original gewählt. Von daher ist das auf keinen Fall auszuschließen. Aber die werden auf jeden Fall quasi profitieren, also Neonazis oder auch die NPD oder ich könnte es mir gut vorstellen, von halt dem gesamtgesellschaftlichen Rechtsdruck, der von der AfD durchaus mit vorangetrieben wird, wovon aber gleichzeitig ist so ein bisschen wechselseitig die AfD natürlich auch einfach profitiert. Also sie profitiert davon, sie treibt den mit voran und dass da halt sozusagen im Schatten halt auch Neonazis wieder anfangen zu wachsen als Schattengewächse, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist auch tatsächlich zu sehen, dass jetzt mehr Neonazi-Aktivitäten im letzten Jahr stattgefunden haben, auch mit dem Hauptschwerpunktthema Flüchtlinge.
Das sagt Lucius Teitelbaum. Mit ihm sprachen wir über die AfD, die Gefahr, die von der AfD insbesondere in Baden-Württemberg auch ausgeht.
Trinationaler Atomschutzverband DRAS gegen Aufweichung geltender Normen zugunsten der Atomindustrie. Im zur Vernehmungslassung aufliegenden Entwurf der Richtlinie ENSI-G02 konkretisiert das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI die im Schweizerischen Kernenergiegesetz und in der Kernenergieverordnung festgelegten Grundsätze der nuklearen Sicherheit. Die Richtlinie spielt eine wichtige Rolle für die Einhaltung der nach Gesetz geltenden und von der Schweiz akzeptierten internationalen Normen für die Sicherheit der bestehenden Atomkraftwerke. Sie ist für den Schutz der Bevölkerung vor nuklearen Risiken von großer Bedeutung. Der DRAS beurteilt den Entwurf der Richtlinie in seiner Vernehmungslassung kritisch, weil darin die bestehenden Auslegungsgrundsätze für Kernkraftwerke systematisch relativiert werden. Gemäß Entwurf sind Kernanlagen nicht mehr zwingend nachzurüsten, sondern nur noch angemessen. Der Entwurf der Richtlinie ENSI-G02 verstößt damit aus Sicht der DRAS gegen übergeordnetes Schweizer Recht, aber auch gegen die von der Schweiz anerkannten westeuropäischen Mindeststandards für bestehende Kernreaktoren und gegen die internationalen Standards der IAEA. Rüdi Rechtsteiner, DRAS zum Entwurf der ENSI-Richtlinie.
Es geht weiter im Programm, das heißt ein traditionelles Thema, das ist die DRAS, sprich der Trinationale Atomschutzverband, und ich bin jetzt verbunden mit Jörg Stöcklin. Servus.
Ja, guten Tag. Ich bin der Rudi Rechsteiner und nicht der Jörg Stöcklin.
Ah, sorry.
Der Jörg Stöcklin ist der Präsident, ich bin der Vize.
Okay, gut. Für uns natürlich nicht so ganz geläufig, aber für Schweizer selbstverständlich hochgradig geläufig ist ENSI. Das heißt, dieses Sicherheitsdingens da aus der Schweiz, das für die Sicherheit der Atomanlagen im Grunde genommen verantwortlich ist. Und das Ganze nennt sich Eidgenössische Nukleare Sicherheitsinspektorat. Und die kriegen neue Richtlinien. Und diese Richtlinien, die stimmen nicht so überein mit dem, was man normalerweise macht. Ihr habt gleich mal Kritik geäußert an diesen neuen Richtlinien. Das heißt, am Entwurf. Das heißt, es ist erstmal nur Entwurf.
Ja, das ist üblich in der Schweiz, dass solche Richtlinien zuerst in eine Konsultation gehen. Was wir feststellen, ist, dass die Aufsichtsbehörde alle Sicherheitsbestimmungen abschwächen will. Und sie sagen, dass Sicherheitsbestimmungen, die nicht schon beim Bau in Kraft waren, des Werks, also vor 45 Jahren, die seien für die Altanlagen nicht anwendbar. Und das ist natürlich unzulässig. Es widerspricht auch dem Gesetz. Und dann machen sie auch noch wirtschaftliche Vorbehalte, das heißt, Nachrüstungen müssen nur getätigt werden, wenn sie wirtschaftlich vertretbar sind.
Ja, ich würde mal sagen, von Seiten der Atomindustrie ist es ja verständlich, aber von Seiten der Menschen überhaupt nicht verständlich. Ich meine, bei einem Auto, da kann man schon mal hingehen und kann sagen, dass alte Sicherheitsbestimmungen irgendwie gehen. Autos sind früher langsam gewesen, da braucht man nicht so starke Bremsen, aber bei Atomanlagen ist es total anders. Das heißt, es wird jetzt diskutiert darüber, dass die alten Anlagen, auf gut Deutsch gesagt, die man vor ein paar Jahren bereits hätte stilllegen wollen, noch weiter in Gang gehalten werden können.
Ja, und die haben ja ein Finanzierungsproblem. Die decken nicht einmal die laufenden Kosten. Da wurde sehr viel Geld reingesteckt und trotzdem sind sie bis auf Weiteres völlig unrentabel. Und jetzt unterlässt man einfach die Sicherheit. Und was wir dem ENSI vorwerfen, ist einfach eine ganz tiefe Komplizenschaft mit den Tätern. Also es ist ein Täterschutzprogramm für Atomunfälle.
Nun ist das Ganze erstmal nur ein Entwurf. In der Schweiz, wie gesagt, wird gründlich diskutiert und langsam vorgegangen. Aber die Schweiz hat auch so eine bestimmte Beständigkeit da drin. Wie viele Chancen gibt man jetzt diesem Entwurf? Wie ist der Stand der momentanen Dinge, mal abgesehen davon, dass die Atomindustrie meiner Ansicht nach ganz einfach weitermachen will?
Ja, ich denke, sie haben schon große wirtschaftliche Probleme. Und jetzt letzte Woche erschien ein Bericht, dass die Zürcher ihre Atombeteiligung ausgliedern und verkaufen wollen. Das Problem ist, dass der Kanton Zürich keinen Käufer finden wird. Wer kauft schon eine Müllhalde auf Deutsch? Aber darin spiegeln sich schon die wirtschaftlichen Probleme, weil diese Firmen, die werfen jetzt alle keinen Gewinn mehr ab, sondern sie zwingen die Kantone eigentlich Geld nachzuschießen. Und deshalb versuchen die sich jetzt von den ganzen Entsorgungskosten und Haftungspflichten zu entledigen.
Ja, da müssen wir natürlich nachfragen. Müllhalde, ich meine, ich würde ja schon eine Müllhalde kaufen, wenn mir das irgendwie die Verwaltung der Müllhalde entsprechend bezahlt wird. Und das müsste ja in diesem Falle wieder der Staat machen, da die Firmen offensichtlich dafür zu wenig zurückgelegt haben oder andersrum ausgedrückt, die den Müll verursacht haben, die zahlen wohl nichts, ne?
Nein, der Trick besteht eben darin, dass die Länder das jetzt ausgliedern, privatisieren und dann die Firmen Konkurs gehen lassen und so die ganzen Leistungen für Entsorgung dem Bund zuschieben. Das ist auch im Gesetz so vorgesehen. Also das war schon immer so. Wir haben immer davor gewarnt am Schluss. Und jetzt ist auch die eidgenössische Finanzkontrolle aufmerksam geworden und sagt, ja, Konkurs als Lösung stand da in einem Bericht. Die sehen das sehr klar, dass die Atomwirtschaft jetzt am Schluss einfach ein riesen Finanzloch hinterlässt.
Also das heißt, in der Schweiz ist es so, dass die Kantone praktisch abstoßen. Das sind sowas Ähnliches wie die Bundesländer bei uns. Und der Bund spricht die Eidgenossenschaft, das heißt alle dürfen jetzt das Risiko schultern.
Genau, die ganzen Kosten werden sozialisiert, aber der Ausgangspunkt sind ja auch die Sicherheitsbestimmungen. Was wir dem ENSI vorwerfen, ist eventuell vorsätzliche Tötung. Die sind sich dem auch voll bewusst. Die halten die Sicherheitsbestimmungen nicht ein, die im Gesetz stehen, schaffen mit den Tätern zusammen und die Gefahr wächst. Es ist einfach falsch, irgendjemanden hier beruhigen zu wollen. Wir haben hier ein eingespieltes Team, das nicht willens ist, Gesetze einzuhalten.
Kann spannend werden, beziehungsweise wird garantiert spannend werden, weil das Problem ist auf dem Tisch und muss irgendwie, naja, in die Mülltonne wollte ich schon sagen, aber die Mülltonne ist in dem Fall radioaktiv und das ist auch nicht so gut. Kann man noch was dazu sagen kurz?
Ja, die Entsorgung in der Schweiz ist ja auch noch völlig ungelöst, so wie in Deutschland. Man sucht nach Standorten und das Thema wird uns viele Jahrhunderte weiter beschäftigen.
Rudi Rechsteiner von der TRAS und er hat hier über den Versuch der ENSI gesprochen, entsprechende Richtlinien für die Atomindustrie aufzuweichen.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 4. Februar 2016, produziert bei Radio Dreieckland unter 2,3 MHz Freiburg, zusammengestellt durch Konrad. Es gab drei Nachrichten, Störfall in Fessenheim, Handgranate in Villingen-Schwenningen gegen Flüchtlingsunterkunft und Abgas-Push nun auch bei Daimler. Zwei Beiträge, ENSI Richtlinie unterstützt Atomkraftwerksbetreiber und AfD die Gefahr von rechts.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fab!